Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eformel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Heute blicken wir auf das Doubleheader-Wochenende von Monaco zurück, das fast perfekte Wochenende von Oliver Rowland und die Hintergründe zum Technikdefekt bei Nico Müller, sowie unsere Erkenntnisse vom Wochenende gibt es jetzt. Zusätzlich in dieser Folge schauen wir auch auf den Tokyo E-Prix voraus. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zu dieser neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen. Ja, ein spannendes Rennwochenende von Monaco hat uns das Wochenende bereichert und jemand, der hautnah dran war an diesem Wochenende, Tobi Wirtz. Und den begrüße ich auch wieder in dieser Folge. Hallo Tobi.
Hallöchen Luca, grüß dich.
Ja, erstmal allgemein, wie ist denn der Trip nach Monaco so verlaufen? Gib mal so eine kleine Rückschau, was so abging.
Es war auf jeden Fall mega spannend, muss ich sagen. Sehr interessant, auch tatsächlich mal die ikonische Strecke von Monaco selber zu sehen und auch zu befahren. Ich durfte tatsächlich mal in einem Porsche Taycan mitfahren, der eine Hotlap gedreht hat. Leider war das am Sonntag, wo es ein bisschen nass war. Das heißt, der Fahrer musste auch da ein bisschen vorsichtiger sein, aber hat dennoch Spaß gemacht, war sehr interessant zu sehen, insbesondere wie eng die Rechtskurve innerhalb des Tunnels ist. Das unterschätzt man ja total, weil in der Formel 1, die ja mit Vollgas gefahren wird, von daher war auf jeden Fall mega spannend. Was nicht so positiv war, waren die Sicherheitsmaßnahmen, die in Monaco getroffen wurden. Also das habe ich so in der Form auch tatsächlich noch nirgendwo erlebt. Andauernd waren irgendwelche Wege gesperrt, wo man vor 10 Minuten noch hergehen durfte. Es gab Sprengstoffkontrollen im Media Center. Andauernd, wenn man mit Rucksack unterwegs war, musste man den Rucksack durchsuchen lassen und so weiter. Aber ist in Monaco vielleicht, wo man auch andere Sachen gewohnt ist, alles ein bisschen was anderes, als das beim normalen Formel-E-Rennen der Fall ist. Von daher, ich möchte mich nicht beschweren. Ich fand es auf jeden Fall mega spannend, das mal live vor Ort erlebt zu haben.
Ja, wenn man die Möglichkeit hat, also ist das auf jeden Fall was für die Bucketlist, würde ich sagen. Und auf die Bucketlist schreiben konnten sich einige, die das Rennen vielleicht auch als Sieger beendet haben. Und auf das, was passiert ist beim Monaco E-Prix, schauen wir jetzt nämlich zurück.
Dan Ticktum heißt der Überraschungsmann am Samstag. Der Kiro-Pilot gewinnt beide freie Trainings und seine Qualifying-Gruppe. Am Ende springt Startplatz 3 raus, das beste Ergebnis seiner Karriere.
Die Pole-Position geht an Taylor Barnard, der das Finale quasi kampflos gewinnt, da Oliver Rowland in die Mauer einschlägt.
Im Rennen wird zunächst viel Energie gespart. Von weit hinten startet Antonio Felix da Costa, der bei seiner Aufholjagd jedoch mit Edo Mortara kollidiert, in die Leitplanke einschlägt und damit ausscheidet.
Es gibt später, als Mitch Evans ausrollt, noch eine weitere Vollgas-Yellow-Phase und nur Nico Müller, der in der ersten Runde einen Reifenschaden erlitten hat, hat bereits so viel Energie verbraucht, dass er zum Pitboost-Boxenstopp fahren kann.
Nachdem alle anderen Fahrer bei Grün in der Box waren, führt Müller komfortabel. Aber da der Nachladevorgang nicht funktioniert hat, geht ihm die Energie aus und er muss extrem sparen.
Oliver Rowland gewinnt somit vor Nick de Vries und Jake Dennis. Er baut damit seine WM-Führung weiter aus.
Sonntag gibt es dann Regen. Rowland holt die Pole Position, da seine beiden potenziellen Finalgegner, die DS-Penske-Fahrer Günther und Wern, beide die Strecke verlassen.
Im Rennen, das auf abtrocknender Strecke stattfand, ist es dann Sebastian Buemi, der die beste Taktik hat und einen souveränen Sieg einfährt.
Rowland wird Zweiter vor Cassidy, damit führt der Nissan-Fahrer die Gesamtwertung mit einem riesigen Vorsprung auf Felix da Costa und Wehrlein an.
Bei den Teams behält Porsche die Führung vor Nissan und Mahindra, bei den Herstellern führt Nissan vor Porsche und Jaguar. Kommen wir auf das erste Thema zu sprechen, und das war nämlich das, was am Samstag passiert war, einen sicher geglaubten Sieg, den Nico Müller leider verliert durch einen Defekt. Sicher, würde ich mal sagen, das größte Thema des Samstagsrennen in Monaco. Klär uns da mal auf. Wir haben Nico Müller an der Spitze gesehen, haben gedacht, boah, das ist ja der Wahnsinn. Kämpft sich da von hinten ganz nach vorne und dann ist der Sieg ja da doch irgendwie futsch.
Leider schon. Nico Müller ist während der Full Course Yellow Phase wegen des Stehenbleibens von Evans als erster zum Pit gefahren. Er war auch derjenige, der zu dem Zeitpunkt die meiste Energie im Feld verbraucht hatte und daher auch als einziges zum Pitboost fahren durfte. Aber das Ladegerät hat beim Pitboost nicht funktioniert. Auch wenn die Zuschauer das nicht mitbekommen haben und in der TV-Grafik die zusätzliche Energie angezeigt wurde, war die nicht in der Batterie vorhanden. Er musste daher am Ende ganz viel Energie sparen, war 3 bis 4 Sekunden langsamer als die Fahrer hinter ihm und hat so seinen Vorsprung von fast 30 Sekunden, den er hatte, komplett aufgebraucht. Am Ende hat es tatsächlich nur zu Platz 5 gereicht. Trotzdem muss man sagen, ist er mit dem Ergebnis absolut happy.
Ich wurde getroffen in Runde 1, da hatte ich einen Plattfuß hinten rechts, musste die Box ansteuern. Von da an wussten wir, jetzt müssen wir irgendwas probieren, weil wenn du da hinterher eierst, ich konnte zwar die Lücke zufahren zum Feld und habe dann ganz früh bei der ersten Gelegenheit den Pitboost in Anspruch genommen. Das hat aber nicht funktioniert. Und da gibt es eine Backup-Lösung von der FIA, die schalten dir die Energie zwar frei, aber die Batterie ist ja trotzdem nicht geladen. Das heißt, solange du nur energielimitiert bist, ist das kein Problem. Aber hier in Monaco ist das Rennen so lange ausgelegt, dass du auch die Batteriekapazität eigentlich dafür brauchst. Dementsprechend hatte ich zwar viel Energie, aber keine Batterie. Und musste irgendwie überleben. Und weil das der Fall ist, hast du natürlich dann auch komplett komische Informationen auf dem Dash, weil das Auto denkt, du hast die Energie, aber du würdest eigentlich so nicht ins Ziel kommen, wenn du nach der Energie fährst. Und darum war es ein schwieriger zweiter Teil des Rennens. Auch wenn wir da vorne waren und hätten das Problem nicht gehabt, dann hätten wir heute gewonnen, ganz klar. Also das kann man so sagen.
Ja, du hattest ja absolut Glück, sage ich mal, auch zum richtigen Zeitpunkt in die Box zu fahren, als dann gerade die Full Course Yellow ging. Es war das Problem, das du gerade geschildert hast. Wie traurig, wie enttäuscht bist du?
Nee, wir hatten auf einer Seite uns in die Position gebracht, so eine Situation ausnutzen zu können. Natürlich brauchst du dann dazu Glück. Und das hatten wir. Und danach hatten wir Pech, dass das Ding nicht funktioniert hat. Also, ja, gibt es beide Seiten. Aber natürlich mit der Ausgangslage, dem Plattfuß am Anfang, überwiegt sicherlich irgendwo der Fakt, dass man irgendwie noch ein Punkte retten kann, auch wenn du, wie gesagt, wenn alles normal gelaufen wäre, heute das Rennen gewonnen hättest.
Jake Dennis musste daher beim Ersatzladegerät an der FIA-Garage anhalten, was aber problemlos geklappt hat. Daher Nico Müller der einzige Fahrer, der tatsächlich dieses Problem gehabt hat. Nichtsdestotrotz, Nico Müller hat aus der Not eine Tugend gemacht und, muss man sagen, am Ende sogar noch das Podium für Jake Dennis gerettet. Denn Jake Dennis hatte ein Problem mit seinem Speedlimiter bei der Full Course Yellow. Er fuhr 52 km/h statt 50 km/h und hat deshalb eine 5-Sekunden-Zeitstrafe bekommen. Und Nico Müller hat Edo Mortara hinter ihm tatsächlich so lange geblockt, dass der Abstand auf Jake Dennis groß genug war, dass der trotz dieser 5-Sekunden-Zeitstrafe den dritten Platz behalten hat. Luca, lief doch sehr ungünstig für Müller, obwohl er das sehr entspannt sieht, dass er ja auch nur durch viel Glück in die Situation gekommen ist, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die bisherige Saison von Nico Müller war jetzt vielleicht auch hier und da, klar hat er auch immer viel Pech gehabt. Das Rennen zählt auch wieder dazu. Ging jetzt tatsächlich dann noch ziemlich gut aus mit Platz 5. Zusätzlich noch den Teamkollegen gerettet. Kann man fast schon sagen, durch das Blocken von Mortara, also perfekte Teamstrategie, kann man wieder sagen, oder wieder fürs Team gefahren. Also hat sich da wieder im Zeichen des Teams gestellt, was auch ehrenhaft ist. Deswegen würde ich sagen, war das noch ein ganz gutes Rennen. Also wenn man überlegt, was da alles drin gewesen wäre für ihn, was wieder gegen seine Richtung gelaufen ist, wäre da im Podium, wenn nicht sogar ein Sieg, mindestens drin gewesen. Deshalb super, super schade. Aber ich würde mal sagen, in der Saison, sein Rennen wird noch kommen. Also auf dem Podium oder vielleicht auf dem Sieg. Da lege ich mich fast schon fest. Das wird noch so passieren. Oder wie siehst du das?
Wie gesagt, hat mich sehr beeindruckt, wie entspannt er das Ganze auch gesehen hätte. Denn ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Fahrer direkt nach dem Rennen vielleicht eine etwas andere Stimmung an den Tag gelegt hätte in seiner Situation.
Hingegen ein fast perfektes Wochenende war es für Oliver Rowland. Ein Sieg, eine Pole Position und ein zweiter Platz sprangen hinaus. Also besser geht es kaum noch für Rowland. Macht damit einen großen Schritt in der Weltmeisterschaftswertung von den anderen weg. Und taktisch, kämpferisch war er auch ziemlich gefragt. Hat man ja ganz gut gesehen, dass es auch darüber hinausgehen kann. Im Qualifying-Finale am Samstag hat er das Auto sogar mal in die Wand geschmissen. Aber sorgte dafür, dass er dennoch einerseits das Rennen starten konnte, was ja auch je nachdem, nachdem, wie man das Ding abfeuert, ja, für die Mechaniker zum Zähneknirschen darstellt. Deshalb würde ich mal sagen, alles aus dem Auto rausgeholt und so gut wie alles aus den Punkten, Tobi. Also Oliver Rowland wirkt dadurch so ein bisschen wie unschlagbar.
Das kann man so sagen. Was mir persönlich nicht ganz so gefallen hat, war sein Verhalten am Sonntag in den Zweikämpfen. Ja, da hat er zweimal in der Schikane abgekürzt. Fand ich ein bisschen fragwürdig, weil die Regel eigentlich besagt, dass wenn man in der Schikane abkürzt, man komplett zum Stehen kommen muss. Hat er beide Male nicht getan. Er hat sogar beim zweiten Mal Jean-Éric Vergne auf die Art und Weise überholt. Den hat er dann 3 oder 4 Runden später wieder überholen lassen. Aber ganz so sauber fand ich das tatsächlich auch nicht. Und kommen wir nachher noch im Teleskop drauf zu sprechen. Ja, auch im freien Training war eine Aktion, da hat er die rote Boxenampel überfahren, ist also aus der Box rausgefahren, obwohl wegen einer roten Flagge die Ausfahrt schon gesperrt war. Man hat ihm da mildernde Umstände angerechnet und ihn mit einer Verwarnung davon kommen lassen. Aber ich weiß nicht, so ganz sauber war das tatsächlich nicht. Und wie du auch schon angesprochen hast, den Fehler, den er im Qualifying-Finale gemacht hat, in der ersten Kurve das Auto in die Mauer geschmissen, da hat er natürlich viel Dusel gehabt, dass das Ganze reparabel war und dass er tatsächlich im Rennen dann von Platz 2 starten und von da aus dann auch tatsächlich zum Sieg fahren konnte. Aber es ist genauso, wie du sagst, Rowland einen riesengroßen Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht für mich, hat jetzt mittlerweile schon so viel Vorsprung, dass er selbst bei einem Doppelsieg eines der beiden Porsche-Fahrer, die hinter ihm in der Gesamtwertung liegen, in Tokio, er selber müsste nur einmal auf Platz 7 ankommen und würde vorne bleiben, ja, und beim zweiten Rennen ausfallen. Also es sieht schon sehr, sehr eindeutig aus im Moment, aber muss man sagen, das ist natürlich auch nur eine Momentaufnahme. Das kann sich nach einem Rennwochenende schon wieder ein bisschen neutralisiert haben. Komplett drehen kann es sich natürlich nicht, wie ich gerade schon an dem Beispiel erläutert habe. Aber für mich Rowland nach diesem Wochenende definitiv Titelfavorit.
Zwar gilt Kiro nicht als Titelfavorit, das kann man ja mal ganz offen so sagen, aber dennoch muss man beipflichten, es geht in der Saison deutlich bergauf und vor allen Dingen zeigt man gerade mit Dan Ticktum sehr starke Leistungen, dann aber im freien Training noch durch Technikprobleme gebremst worden, aber dennoch muss man sagen, dass Kiro insgesamt, finde ich, einen sehr, sehr starken Schritt nach vorne macht. Tobi, da hast du mehr dazu, warum es gerade diese Technikprobleme dennoch hier und da gibt.
Warum es dieses Technikprobleme jetzt gibt, weiß ich an dieser Stelle jetzt nicht. Wenn man vor dem Wochenende auf einen Fahrer hätte setzen sollen, der 2 freie Trainings und seine Qualifying-Gruppe gewinnt, ich hätte nicht auf Ticktum gesetzt und das hätte wohl kaum jemand. Kurz zu den Technikproblemen. Im freien Training am Sonntag bleibt er dann auf der Strecke stehen. Im Qualifying läuft es in der Gruppenphase gut. Er kommt in die Duelle und in den Duellen dann das nächste technische Problem. Der 350 Kilowatt Modus funktioniert nicht. Er fährt nur mit 300 Kilowatt und ist daher natürlich chancenlos. Hat mutmaßlich, nicht ganz unabsichtlich, dann noch die Schikane ausgelassen. Rundenzeit wurde gestrichen. Am Ende Startplatz 7. Und Ticktum war im Anschluss, wie gewohnt, wenn das bei ihm nicht so gut läuft, sehr ungehalten, war auf der anderen Seite in einem persönlichen Statement dann aber auch ein bisschen sauer darüber, dass die Formel E manche seiner Aussagen, die er da getroffen hat, aus dem Zusammenhang gerissen habe. Gut, lassen wir an der Stelle einfach mal so stehen. Im Rennen lief es dann eigentlich ganz gut für Dan Ticktum von Startplatz 7 aus, bis er dann einen Fehler im Duell mit Jake Dennis gemacht hat. Er rutscht in der Portier, glaube ich war es, in die Auslaufzone, muss wenden. Er verliert da ganz viel an Boden und das hat ihm die Chance auf Punkte auch tatsächlich verdorben. Teamkollege David Beckmann konnte nicht ganz mithalten, was das Tempo anging, hatte aber in meinen Augen auch wieder mal sehr, sehr viel Pech. Er ist in beiden Rennen unverschuldet abgeräumt worden, am Samstag von Felix da Costa und Mortara, wo er in die Kollision der beiden verwickelt wurde, und am Sonntag von Jake Hughes. Aber hören wir einfach mal selbst, was er am Sonntag mir gesagt hat.
Ja, wir sind eigentlich relativ gut durchgekommen. Wir haben den Attack Mode relativ früh genutzt, was sehr positiv war, sind dann auf Platz 14 vorgefahren und dann ist der Jake, hat die Reifen blockiert, ist mir hinten reingefahren in der ersten Kurve und dadurch habe ich dann Reifenschaden direkt bekommen, musste an die Box. Von daher, also danach war das Rennen eigentlich gelaufen. Ich habe auch nicht verstanden, warum das Safety Car nicht wartet, bis das Feld aufschließt völlig. Das ist eigentlich in den Regulations so festgesetzt, aber ja, ist schade, weil sonst hätten wir vielleicht noch eine Chance gehabt, aber so waren wir so weit weg vom Feld, dass ich eigentlich nur noch den Bird überholen konnte und Evans war ja auch relativ weit weg vom Feld, von daher konnten wir gar nicht mehr richtig aufschließen und dadurch war das Rennen sowieso gelaufen. Schade, weil die Pace war gut, besonders anfangs und ich glaube, wir wären auch in die Punkte gekommen, weil ich hatte noch 2 Minuten Attack-Mode oder so und hätte bestimmt noch 2-3 Autos überholt an Attack-Mode, aber so ist es halt. Beide Mal wurde das Rennen zerstört von anderen Fahrern, ja, so ist das jetzt. Kann ich nicht ändern.
Und woran lag das, dass du nicht aufschließen konntest? War Safety Car zu schnell oder zu schnell wieder rausgeschickt?
Ja, die Reifen sind halt einfach nicht für den Regen gemacht und es ist halt einfach so. Es ist auch echt gefährlich, weil man muss sich vorstellen, man soll aufschließen im Safety Car mit Reifen, die gar nicht für Regen richtig gemacht sind. Also wirklich, das ist ja besonders hier wirklich gefährlich gewesen, weil wir hatten ja schon in der Vergangenheit wirklich gefährliche Unfälle. In der Formel 1 auch zum Beispiel Safety Car aufschließen. Ne? Muss ja nicht jetzt das näher eingehen, aber wir hatten schon schlimme Unfälle. Leider. Und ich verstehe nicht, warum das Safety Car nicht 3-4 Runden draußen bleibt, damit man nicht komplett am Limit pushen muss, um das Feld aufzuschließen, weil ich bin eigentlich fast flat out gefahren im Safety Car und ich habe es trotzdem nicht geschafft, aufzuschließen. Komplett. Und das verstehe ich nicht ganz. Ja. Also ich verstehe es halt gar nicht, aber ja, so ist es halt.
Harte Worte von David Beckmann, der so ein bisschen gegen die Rennleitung, vielleicht aber auch so ein bisschen gegen die Reifen schießt. Ich kann das aus meiner Sicht kaum beurteilen. Auf der anderen Seite, das Safety Car wird rausgeschickt, damit alle Fahrer aufschließen können, damit das Feld zusammengeführt wird. Und wenn er sagt, er schafft es trotz Vollgas hinterm Safety Car nicht aufzuholen, dann glaube ich, ist da irgendwas nicht so gelaufen, wie das laufen soll. Nichtsdestotrotz, unterm Strich bleibt wieder mal ein punktloses Wochenende für David Beckmann, obwohl es deutliche Aufwärtszeichen bei Kiro gegeben hat. Insbesondere Dan Ticktum hat in meinen Augen komplett überzeugt am Wochenende, außer mit seinem Wutausbruch. Aber gut, kann man dann, glaube ich, auch so ein bisschen verstehen, wenn es einmal richtig, richtig gut läuft und dann die Technik einfach nicht mitspielt, dass dann der ein oder andere Fahrer anders reagiert wie Nico Müller, den wir ja eben als Gegenbeispiel hatten. Ist allerdings ja auch, finde ich, menschlich an der Stelle. Von daher ist schon auffällig, wie unterschiedlich Fahrer reagieren, wenn sie selber eigentlich nichts dafür können und entweder die Technik oder die Gegner ihnen da einen Strich durch die Rechnung machen. Oder was meinst du, Luca?
Ich glaube, Dan Ticktum, das ist, kommt auch wahrscheinlich so ein bisschen aus seiner Formel-2-Zeit, ja auch bekannt für immer für hitzige Ausbrüche. Das hat er beibehalten, kann der eine gut finden, kann der andere schlecht finden. Kommt immer auf den Rahmen an. Also persönlich finde ich es auch besser, wenn man seine Emotionen halt zeigt, aber bei ihm wirkt es manchmal, also in gewissen Situationen unpassend bei so einem Technikproblem. Klar, wenn du auch in einem, im Vergleich zu dem, zum Rest unterliegenden Auto fährst, dann ja, ist der Ärger umso größer, hast du ja schon gesagt, aber ja, deswegen kommt es manchmal überraschend, wenn er so seine Wutausbrüche hat, aber dennoch, solange es sportlich läuft, und das ist ja aktuell zumindest bei Kiro so, ist das, würde ich mal sagen, das geringere Problem. Und dann kommen wir noch zu unseren Erkenntnissen aus Monaco. Was lief gut, was lief schlecht? Zumindest aus unserer Sicht kann man das ja mal so einschätzen. Da hat Tobi die erste Erkenntnis aus diesem vergangenen Rennwochenende.
Ja, ich habe es ja schon eben angesprochen. Oliver Rowland ist meine Erkenntnis, dass er der Fahrer ist, den es zu schlagen gilt. Der Nissan funktioniert offensichtlich auf jeder Strecke und bei jedem Wetter hervorragend. Und Roland kann auch, wie zum Beispiel Max Verstappen bei Red Bull in der Formel 1, das Potenzial des Autos nahezu perfekt ausschöpfen. Für mich ist er damit der absolute Favorit für den Rest der Saison. Und Luca, deine Erkenntnis geht ja ein bisschen in die andere Richtung, oder?
Genau, absolut. Also über Jaguar haben wir ja auch schon oft gesprochen, aber spätestens jetzt, also seit dem vergangenen Wochenende von Monaco, ist die Saison gelaufen. Zwar konnte ja Nick Cassidy nochmal mit Platz 3 am Sonntag ein Lebenszeichen vermelden, doch der Titel aus der letzten Saison ist damit verspielt. Also von daher muss der Umbruch dann zur nächsten Saison richtig groß ausfallen, um dann final die Wende zu bringen, dass man da auf das Niveau von Porsche oder auch Nissan heranreichen kann. Zwar hat man ja schon vor oder während den Testfahrten vor der Saison gesagt, okay, für die Spitze reicht es vielleicht nicht. Aber dass es so ausfällt, hätte wahrscheinlich bei Jaguar auch über die Saison hinweg keiner gedacht, dass es eigentlich nur noch um die Plätze außerhalb der Top Ten reichen wird. Und da geht es natürlich auch um die Sieger und Verlierer des Wochenendes. Und da blicken wir meistens auf die Fahrer, die wir an diesem Wochenende sehr gut fanden. Oder ja, der andere, der vielleicht nicht so überzeugen konnte. Tobi, wer war denn der Sieger und wer war denn dein Verlierer des Wochenendes?
Ja, ich würde gerne mit dem Verlierer des Wochenendes anfangen. Und das ist für mich ganz klar Sam Bird. Nicht nur Verlierer des Wochenendes, sondern eigentlich sogar Verlierer der bisherigen Saison. Und zwar aus dem Grunde, Bird ist einer von wenigen Fahrern, die noch aus der Anfangszeit übrig geblieben sind. Aber Bird ist der einzige, von dem ich so aktuell überhaupt nicht den Eindruck habe, dass er da nochmal an das anknüpfen kann, was er in der Vergangenheit geleistet hat. Gegenbeispiel, mein Sieger des Rennwochenendes ist auch der Rennsieger von Sonntag, Sebastian Buemi, der nach ewig langer Durststrecke seit New York City 2019 mal wieder ein Formel-E-Rennen gewonnen hat. Und damit zeigt, dass, obwohl er bereits in der Vergangenheit quasi abgeschrieben wurde, er durchaus noch da vorne mit dazugehört. Und das Gleiche hatten wir ja in Miami schon mit Lucas Di Grassi. Antonio Felix da Costa auch seit Saison 1 dabei. Auch der fährt andauernd da vorne mit rum. Sam Bird ist allerdings tatsächlich der Einzige, der diese Saison noch nicht seine Sternstunde hat zeigen können. Und um es mal wirklich auf die Spitze zu treiben, ich glaube auch, dass es zumindest seine vorletzte Saison wird. Ob es vielleicht sogar seine letzte Saison wird, weiß ich nicht genau. Er wird ja als Kandidat für den WEC-Einsatz von McLaren gehandelt, die ja 2027 einsteigen. Das würde damit passen, dass er vielleicht noch die kommende Saison auch bestreitet, aber ich sehe momentan relativ wenige Gründe, die Ian James hat, um Sam Bird auch in der kommenden Saison noch zu behalten, ganz ehrlich. Luca, deine Sieger und Verlierer des Wochenendes?
Also ich gehe erstmal mit meinem Sieger hinein und das ist aus meiner Sicht Nyck de Vries. Also generell zu Mahindra würde ich sagen, dass es wieder einen Aufwärtstrend gibt. Eigentlich so beginnt in der letzten Halbserie der letzten Saison und jetzt zieht sich das durch die Saison. Also konstant de Vries ja auch in den ersten drei Rennen gepunktet. Gab dann die Durststrecke Saudi-Arabien zweites Rennen und dann in den USA. Aber jetzt geht er aus diesem Wochenende mit 28 Punkten hinaus und ist jetzt WM-Fünfter, also nur knapp hinter Taylor Barnard und Pascal Wehrlein sowie Antonio Felix da Costa. Und wenn das so sich durch die Saison hindurchzieht, kann er vielleicht in die Top 3 oder sogar Vize-Weltmeister werden. Klar, ist die Frage, wie konstant Mahindra dann auf anderen Strecken ist, das muss sich dann auch einfach noch zeigen. Aber dafür, dass ich die letztes Jahr an ähnlicher Ort und Stelle noch niedergeredet habe, scheint es gewirkt zu haben. Und man ist wieder da, wo man sich das auch aus den ersten Saisons von Mahindra so vorgestellt hatte, zwar jetzt nicht unbedingt um Platz 1, 2 oder 3 mitfahren, aber so konstant im Mittelfeld und je nachdem, wenn die restlichen vor dir Fehler machen, dann einfach da zu sein und die Punkte absahen. Das wäre auch sicherlich bei Norman Nato der Fall. Der ist, finde ich, ähnlich wie bei dir, Sam Bird, eigentlich für mich auch so ein Verlierer der bisherigen Saison. Wenn man überlegt, dass Oliver Rowland mit 115 Punkten WM-Führender ist und Norman Nato holt aus den bisherigen Rennen nur alle seine 11 Punkte rausgeholt in den USA mit der Pole auch noch dazu. Deswegen wäre er eigentlich ja der zweite Baustein in diesem Team Nissan, aber das ist er bisher absolut gar nicht. Also selbst wenn es knapper werden sollte und das ist in der WM ja absolut möglich, dass die Szenarien, Tobi, hast ja auch so ein bisschen aufgezeigt, ja, ist er eigentlich bisher nicht in der Lage, Oliver Rowland zu helfen und vor allen Dingen sieht man es ja auch in der Teamwertung. Nissan hinter Porsche. Und ja, da muss sich einiges ändern bei Norman Nato, dass auch da die Teamwertung vielleicht in Nissans Hand kommt.
Sieger und Verlierer des Rennwochenendes gibt's natürlich auch bei unserem Kick-Tipp-Tippspiel. Da gingen die beiden Tagessieger an den Flöpple und an Dani 83. Vorne an der Spitze sieht es aber auch nach Monaco genauso aus wie vor dem Wochenende. Stoffel 4 führt vor Mandrat und PH. Noch ein Blick auf die Redaktion. Ich liege nach einem kurzen Zwischenhoch jetzt nur noch auf Platz 6. Timo ist 8., Tim ist 10. und Luca liegt leider immer noch auf Position 26. Mitmachen könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, aber auch alle selbst auf www.kicktipp.de/Formel E.
Und dann schauen wir ungewöhnlicherweise auch schon auf das nächste Rennen hinaus, nämlich nach Tokio. Grund ist eben die Reisestrapazen von unserem Jetcenter Tobi Würz, aber ich glaube, das könnt ihr ganz gut verkraften. Tokio, die Hauptstadt von Japan, ich glaube, das ist nichts Neues im Osten der japanischen Insel Honshu. Und mit 10 Millionen Einwohnern ja auch die bevölkerungsreichste Stadt des Landes und die Strecke ja auch nicht uninteressant, Tobi.
Genau, die liegt im Bereich des Messezentrums Big Sight, ist etwas über 2,5 Kilometer lang und hat 18 Kurven. Es gibt einen recht technischen und langsamen Sektor 1. Danach kommen zwei Sektoren mit etwas längeren Geraden. Aber die Durchschnittsgeschwindigkeit ist dennoch relativ niedrig und da ähnlich wie in London auch sehr viel rekuperiert werden kann, hat die FIA entschieden, die zur Verfügung stehende Energiemenge für das Rennen erneut zu verringern. 32 Kilowattstunden haben die Fahrer zur Verfügung anstatt der sonst üblichen 38,5 Kilowattstunden. Das war im vergangenen Jahr auch bereits so. Einige Änderungen an der Strecke können wir vermelden. Das berichten die Kolleginnen von FI Notebook. Die Strecke wurde in Turn 1, Turn 4 und Turn 6 verbreitert. Im Bereich von Kurve 2 und Kurve 3 gab es eine Neuasphaltierung. Kurve 10 hat einen zusätzlichen Notausgang erhalten und die Schikane Kurve 16, 17, 18 wurde entfernt. Außerdem hat man die Boxenein- und die Boxenausfahrt verändert. Ich weiß nicht, ob man sich ans vergangene Jahr erinnert, da war die Boxenausfahrt ja so, dass sie zwischen der Rennstrecke und der Auslaufzone in Kurve 1 war und da hat tatsächlich das Risiko bestanden, dass wenn im freien Training ein Fahrer sich in der ersten Kurve verbremst hat und gerade ausgefahren ist, er dann den Fahrer getroffen hat, der aus der Boxenausfahrt gekommen ist. Das hatten wir tatsächlich bei, ich glaube, Sam Bird und Sascha Finistras einmal gesehen, dass es da eine Berührung gab. Das wird in diesem Jahr nicht mehr der Fall sein. Was auch anders sein wird, erstmals gibt es bei einem Pitboost-Rennen eine andere Renndistanz. Am Samstag wird es den Pitboost wieder geben und da werden 3 Runden mehr gefahren als am Sonntag. Luca, jetzt stellen wir uns natürlich wie so oft die Favoritenfrage. Wer gewinnt denn deiner Meinung nach in Japan?
Ich tippe mal auf einen Sieg von Max Günther, der ja im vergangenen Jahr gewonnen hat und sicherlich ja auch heiß auf einen weiteren Sieg in Tokio ist. Ihm liegt die Strecke und damit ja auch gute Möglichkeiten, ja auch Punkte gut zu machen Richtung WM. Also aktuell ja auch nicht schlecht gelegen, deshalb die Möglichkeit dort ja Punkte richtig gut zu machen und wichtige Punkte einzuheimsen. Und wer gewinnt bei dir in Japan? Vielleicht ein Geheimfavorit?
Ich glaube, so geheim ist der tatsächlich nicht. Bei all dem, was ich gesehen habe, ist in meinen Augen das mit Abstand wahrscheinlichste Szenario, dass wir einen Nissan-Sieg in Form von Oliver Rowland erleben werden. Der ist, hatten wir eben auch schon als Thema, nahezu unschlagbar derzeit. Der Nissan funktioniert auf allen Arten von Strecken und Rowland holt überall das Beste aus dem Auto raus. Also ich glaube, dass wir am Wochenende einen Nissan-Heimsieg in Japan erleben werden. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt natürlich auch eure Tipps abgeben. Hier nochmal der Hinweis auf unser Tippspiel unter www.kicktipp.de/Formel E könnt ihr teilnehmen.
Und mal wieder ein großes Thema ist die Zeitverschiebung, weshalb alle Sessions im Vergleich zu Europarennen viel früher stattfinden und es leider auch keine separate Vorschau-Episode gibt. Das haben wir ja schon besprochen. Aber die wichtigste Frage natürlich, wann es denn die Action aus der Hauptstadt von Japan gibt. Kleiner Hinweis schon vorweg, teilweise müsst ihr dann doch sehr früh aufstehen.
Ja, das erste freie Training findet nach Monaco zur Abwechslung mal wieder am Freitag statt. 9 Uhr deutsche Zeit ist es soweit. Da gibt's 40 Minuten Trainings-Action. Das zweite freie Training ist dann tatsächlich was für extreme Frühaufsteher. Da muss man am Samstag um 1 Uhr aus den Federn raus oder man macht halt am Freitag besonders lang, um es noch mitzubekommen. Das würde sich dann natürlich auch nur dann anbieten, wenn man viel länger macht, denn das Qualifying mit anschließender Duellphase beginnt um 3.20 Uhr deutscher Zeit. Rennstart über 35 Runden mit Pitboost ist übrigens um kurz nach 8 Uhr. Am Sonntag haben wir dann den gespiegelten Zeitplan. Auch hier das dritte freie Training um 1 Uhr, das Qualifying mit anschließenden Duellen um 3.20 Uhr und das Rennen dann nur noch über 32 Runden und ohne Pit Boost Boxenstopp um kurz nach 8. Und wo kann man die Rennen verfolgen, Luca?
Das Ganze linear bei DF1. Die übertragen ja diese Saison ebenfalls ja auch die Formel E Qualifying und Rennen live dann im TV und ebenso im Livestream auf Servus TV On. Gerade auch der Hinweis für euch, wenn ihr nicht unbedingt die Frühaufsteher seid, alles gibt's dort auch auf Abruf zu sehen. Die freien Trainings gibt's für euch im Stream dann bei eformel.de. Ebenso in Österreich gibt es eine Übertragung, die stellt Servus TV dar. Qualifying und Rennen ebenfalls live, auch der Stream dort bei Servus TV On zu sehen. Dieser ebenfalls auch in der Schweiz verfügbar für euch Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Schweiz. Dort läuft die Formel E in diesem Jahr für Swisscom-Kunden beim TV-Kanal Blue Sport. Ebenso europaweit empfangbar auf dem Pay-TV-Sender von Eurosport 2 gibt es die Formel E. Dem Streamingdienst Discovery Plus zeigt ebenso die Formel E live auch mit ihren einzelnen Sessions, sowie auch The Zone hat euch in diesem Jahr mit der Formel E auch vollkommen abgedeckt. Und weiterhin gibt's zu jeder Session natürlich den eFormel.de Formel E Live-Ticker zu lesen und auch am besten neben dem Rennen oder auch neben dem Qualifying direkt, wenn ihr die Möglichkeit habt, auf dem Tablet oder auf dem Smartphone die Webseite aufzurufen von eFormel.de und da zusätzliche Informationen auch abrufen zu können. Und im Teleskop blicken wir mal genauer auf die Rennkommissare.
Tobis Teleskop. E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Die Rennkommissare sind mal wieder Thema in meinem Teleskop. Fahrerberater der Rennkommissare war Alexander Sims. Der ist ja auch vor nicht allzu langer Zeit noch für Mahindra und für BMW iAndretti gefahren. Mit dem habe ich mich auch tatsächlich am Samstag ein bisschen unterhalten können. Aber er hat Wert darauf gelegt zu sagen, dass er keine Entscheidung trifft, sondern nur beratende Funktionen hat. Und daher haben die drei Rennkommissare Jean-François Kalms, David Fuentes und Philippe Lora in meinen Augen das zu verantworten, dass sie sich nicht mit Ruhm bekleckert haben, als sie Oliver Rowland für das Überfahren der roten Ampel im dritten Feintraining, ich hatte es eben schon angesprochen, mit einer Bewährungsstrafe davon kommen ließ. 3 Plätze Rückversetzung in der Startaufstellung auf Bewährung hat er bekommen. Ihm wurde dabei als milderer Umstand angerechnet, dass die Ampel kurz bevor er sie überfuhr auf Rot sprang und er verlangsamt hat, aber er hat dennoch nicht angehalten. Strafpunkte gab es für diese Aktion übrigens keine. Die gab es dann aber für David Beckmann, weil er am Samstag im Rennen die Mindeststandzeit beim Pitboost-Boxenstopp unterschritten hatte, zusätzlich zur Durchfahrtsstrafe, die es für dieses Vergehen gibt. Mit der Durchfahrtsstrafe bin ich einverstanden, aber warum gibt man ihn für einen Fehler des Mechanikers, der ihm zu früh losfahren ließ, einen Strafpunkt? Und Roland, der aus eigener Kraft eine rote Ampel überfährt, was natürlich ganz allein seine Schuld ist, bekommt im Gegensatz dazu keinen. Luca, kannst du das irgendwie nachvollziehen, wonach entschieden wird, wann es einen Strafpunkt gibt und wann nicht?
Also wirklich nachvollziehen kann man das nicht. Also klar, Fehler des Mechanikers kann man, finde ich, zumindest ja mal eher mal ein Auge zudrücken. Klar, das ist dann aber meistens immer so eine Teamstrafe, so Geldstrafe oder sonstiges, was dann kommt. Oder selbst eine Verwarnung wäre dann ja okay, wenn es nur einmal passiert. Ist jetzt kein Problem. Aber klar, Oliver Rowland, der dann eine rote Ampel überfährt, das ist ja unter Vorsatz passiert. Deshalb wäre da auf jeden Fall der Strafpunkt eher angedacht. Aber so wirklich nachvollziehen kann man solche Entscheidungen teilweise nicht. Du hast es schon angesprochen, Rowland, der hier und da die Schikane gecuttet hat, dafür gibt's dann keine Strafe oder man bestraft ihn dann nicht, obwohl das ja vorgesehen ist, dass man dann stehen bleiben soll. Das hat man ja beim Miami-Rennen auch wieder anders gelöst. Also da hat man es ja konsequent bestraft, hier wieder nicht. Also so ein bisschen inkonstant kann man auf jeden Fall mal der Rennleitung und den Rennkommissaren dort vorwerfen. Also das muss man denen ja schon gefallen lassen. Zwar möchte ich nicht in der Haut stecken, dort Entscheidungen zu treffen, aber eine gewisse Linie muss einfach her. Klar kann man jetzt sagen, ist in anderen Sportarten nicht anders, aber hier wäre es zumindest schön, eine Linie irgendwie zu finden oder wie siehst du das?
Auf jeden Fall, das kann ich so unterschreiben.
Ja, ein spannendes Rennwochenende liegt zurück. Spannend ist es auch immer auf Social Media bei eformel.de, das zu finden auf der Seite eformel.de, das relativ einfach unter dem Reiter Social Media. Wir bewegen uns in Richtung Tokio, aber wir bewegen uns auch mehr und mehr auf den Berlin E-Prix zu und der Verweis, Ticketverkauf, ganz großes Thema auch bei eformel.de.
Genau, klickt einfach rein auf eformel.de, da im rechten Bereich der Seite oder wenn ihr mit einem Mobilgerät unterwegs seid, einfach runterscrollen, ist ein großer Werbebanner zu finden, Tickets Berlin E-Prix, einfach draufklicken und dann könnt ihr euch eure Tickets aussuchen, wenn ihr die Formel E tatsächlich im Juli live in der deutschen Hauptstadt erleben wollt.
Und erleben wollt ihr bestimmt diesen Podcast wieder. Das heißt, dann für euch abonnieren oder folgen, je nachdem auf welchem Gerät oder auf welcher Plattform ihr unterwegs seid. Bewerten macht ihr das Ganze auch, wenn es euch gefällt. Am besten mit 5 Sternen. Das würde uns sehr, sehr freuen. Und weiter geht die Reise für die Formel E vom Fürstentum mit dem langen Flug nach Tokio, nach Japan. Und diese Reise tritt auch Tobi an. Da sind wir mal gespannt, wie es dann in Japan wird. Ich bedanke mich sehr für deine Zeit, Tobi.
Gerne, gerne.
Und bis zum nächsten Mal hier im E-Pod von eVMD. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Ciao, tschüss.
Ciao.